mal sich umzuhören und eine Sammlung zu veranstalten, sozusagen, was sind denn so die, ich hätte jetzt fast gesagt, Top 10 der Probleme des FRIS 5, die einmal zu sammeln und dann in der heutigen Sitzung, nachdem wir uns das angesehen haben, zu überlegen, was gibt es da für Handlungsalternativen, wollen wir einige Punkte herausgreifen, die dann möglicherweise auch nochmal einreichen. Aber ich will jetzt Herrn Kleimertz nicht vorgreifen, möchte ihn bitten, da uns nochmal das Papier jetzt 6.1 nochmal vorzustellen.
Ja, IFRS 5, ein ebenfalls sehr interessantes Thema. Das IFRIC hat sich mit dem Thema auch schon einige Male beschäftigt. Das habe ich in der Textziffer 5 von der Unterlage 6.1 angeführt. Dreimal war das beim IFRIC sozusagen schon vorstellig. Es gab darüber hinaus auch den Idee vom ISB, teilweise IFRS 5 zu überarbeiten in Bezug auf die Discontinued Operations. Und in der Anlage zu dieser Sitzungsunterlage 6.1 sind in Bezug auf den Anwendungsbereich, auf die Bewertungsfragen und auf die Anhangangaben insgesamt 15, glaube ich, 17, insgesamt 17 Punkte aufgelistet, die mir von Ihnen zugeschickt wurden als mögliche Schwachpunkte, Kritikpunkte in Bezug auf IFRS 5. Und in Bezug auf diese Punkte könnte man natürlich jetzt vielfältiger Natur tätig werden, indem man da hier hausintern in irgendeiner Form sich verlautbaren zu äußert oder wieder an das IFRIC rantritt. Dann wären die beiden Themen möglicherweise eine Interpretation oder AIP-Maßnahmen. Und die ultimative Vorgehensweise wäre möglicherweise die, an das ISB ranzutreten und da um eine Überarbeitung, Neubearbeitung des IFRS 5 zu bitten. Ich würde mich nach Ihnen richten. Möchten Sie einzelne von diesen identifizierten Schwachpunkten, Kritikpunkten an IFRS 5 zunächst diskutieren oder völlig unabhängig von den einzelnen Punkten in die Handlungsalternativen einsteigen, die das RIC zu diesem Thema hat?
Also ich würde vielleicht von der Vorgehensweise, halte ich es für sinnvoller, wenn wir uns zunächst mal versuchen, darauf zu verständigen. Ich nehme an, jeder hat ja die Punkte sich mal angesehen, hat einen gewissen Überblick. Wir können einzelne Punkte danach nochmal kurz aufgreifen, dass wir uns mal erst generell überlegen, was sind unsere Handlungsalternativen. Sie haben sie gerade aufgeführt. Wir machen selbst was, gehen ans IFRIC oder wie auch immer. Und wenn wir da möglicherweise zu einer Lösung kommen, dann können wir vor dieser Haltungsalternative, die wir uns überlegt haben, dann nochmal die einzelnen Punkte ansehen und sagen, welche von denen sind denn dann möglicherweise was. Ich glaube, die gesamten 17 kann man sehr wahrscheinlich, also dann gibt es eine Gesamtüberarbeitung des IFRS 5.
Was sinnvoll wäre,
warten wir bis zum Post-Implementation Review des IFRS 5, haben wir heute Morgen schon gehört, dass der irgendwann mal stattfindet. Mein Vorschlag wäre der, was nicht überraschen wird, ich glaube nicht, dass wir das beim RIC hier machen könnten oder sollten, sondern das Ganze dann entweder ans IFRIC und dann oder über AIP, müssen wir uns gleich im Einzelnen nochmal ansehen, vorstellen und wenn das dann mit den gleichen Gründen wieder abgeschmettert wird vom IFRIC, dann haben wir zumindest mal Informationen ans Board gegeben, wenn die mal die Post-Implementation Review machen. Also ich würde vor dem Hintergrund vielleicht einfach mal sagen, wenn da keine Einwände wären, dass wir dann sagen, welche der Probleme, die hier aufgeführt sind, halten wir denn für, ich sag mal, einerseits so wichtig, Diversity in Practice mit Aussicht auf Erfolg, weil Teile von denen hat das IFRIC ja schon behandelt und von der Agenda genommen, die können wir also dann streichen, die wir dann einreichen wollen. Aber
Jochen. Ich dachte, wir reden jetzt über die Handlungsalternativen, weil davon finde ich abhängig, ob wir alle bringen oder ob wir nur besondere rausnehmen.
Sorry, ich hatte zwischendurch, ich gebe zu, dass ich es ein bisschen schnell gemacht habe. Ich habe vorgeschlagen, lass es uns ans IFRIC geben, entweder als Interpretation oder AIP und nicht beim RIC und habe dann geschaut, ob es Einwände gäbe, auch gefragt, da gab es keine, aber jetzt dann bitte.
Meine Tendenz wäre, ich kann nicht so richtig entscheiden und es macht auch viel Aufwand, dann wieder festzustellen mit all den Anforderungen, Diversity in Praxis und so weiter, was ist davon wirklich dann so relevant. In dem Papier wird ja nur praktisch gesagt, hier sind unklare Fragestellungen und so weiter. Deswegen würde ich jetzt von der Handlungsalternative ausgehen, eher tendieren, dass wir sagen, wir haben die mal insgesamt identifiziert, ohne jetzt all die Anforderungen für ein IFRIC-Request, ja, oder PAIR oder wie es da hieß, damit erfüllt zu haben. Es sei denn, wir kommen hinterher auf ein paar ganz gravierende Punkte, die man einzeln hinbringt. Von daher würde ich sagen, die Handlungsalternative würde ich wahrscheinlich bevorzugen, weil ich die Feststellung, Unklarheit und so weiter unterstütze, dass man das vielleicht so als Gesamtblock und nicht in diesem Sinne mit Erfüllung per offizieller Request machen und sagt, guckt mal, habt ihr da auch schon mal Probleme mit gehabt? Und dann würde ich einfach mal in die Kommunikation mit IFRIC treten, wo man gewisse Aussichten hat oder wie die das sehen. Und dann kann man immer noch vielleicht einige rausbringen. Aber ich habe ein Problem damit, jetzt zu sagen, das hier ist ein ganz besonders schlimmer Fall oder der ist ganz dramatisch, es sei denn, die Praktiker sagen mir jetzt, der ist so. Aber dann müssen wir auch wieder sagen, das ist wirklich Diversity. Dann haben wir eine Menge formeller Anforderungen.
Wenn ich es richtig, nur nochmal zur Klärung, wenn ich es richtig verstanden, würdest du jetzt vorschlagen, wir reichen alles mal erstmal nicht als offizielle Anfrage ein, sondern dem ISB-Staff und sagen, hier, das ist mal eine Sammlung, die haben wir aufgemacht, da gibt es Probleme.
Und erstmal Diskussion mit denen, genau. Das ist eine Handlungsalternative. Ich habe mir entschieden, das muss ja das RIG entscheiden.
Nein, sowieso. Ich wollte nur nochmal klarstellen, was das
ist. Heißt, wir haben hier Themenkreise. Dann in Kontakt den zuschicken, Kontakt mit denen, wir meinen, hier gibt es überall Probleme. Wir wollen mit denen aber mal abstimmen, ob die Themen auch schon mal da irgendwo mal auf dem Screen bekommen haben. Bevor wir all die Arbeit machen, für die einzelnen Themen wieder zu dokumentieren, ob das Diversity in Practice ist, weil diese Frage ist hier nicht beantwortet. Ja? Und das ist ein ganz schöner Aufwand.
Ich komme über einen alternativen Weg zu fast demselben Ergebnis. Wenn ich mir vorstelle, würde ich es gerne sehen wollen, dass hieraus eine IFRIC-Interpretation gemacht wird, sage ich, will ich nicht, weil ich der Meinung bin, dass der Standard grundsätzlich angeguckt werden muss. Also der Standard plus weitere Interpretation halte ich nicht für empfehlenswert. Deswegen bin ich auch nicht der Meinung, dass das AIP ein guter Weg ist, weil auch das nur so ein partielles Rumschrauben an der einen oder anderen Stelle ist. Jetzt wissen wir, dass dieser Post-Implementation-Review läuft. Insofern glaube ich, dass es richtig ist, und da stimme ich mit Ihnen überein, Herr Pape, zu sagen, wir haben das mal gesammelt. Das sind Themen, die müsst ihr, IASB, euch im Post-Implementation-Review angucken. Ob es uns dann tatsächlich gelingen wird, IFRIC-Staff dafür zu begeistern, in der Zeit zwischen heute und dem Post-Implementation-Review sich tatsächlich mit uns über einzelne Themen auseinanderzusetzen, da bin ich ein bisschen zurückhaltend. Aber ich glaube trotzdem, dass der Weg Richtung Post-Implementation-Review und wir sammeln mal Anwendungsbereiche der richtige Weg ist. Und ich sehe es auch nicht als eine RIG-Interpretation.
Wäre es denn nicht eine Möglichkeit, dass...
Bei Post-Implementation-Review wäre aber der IASB der Ansprechpartner.
Ne? Dann wäre ein Zweifel der IASB.
Nur zur Klärung.
Ja, genau. Agreed.
Könnte man nicht die verantwortliche Person dann aus dem IASB-Staff, ich denke mal für einen halben Tag, einladen, dass man in dem Kreis mit derjenigen Person mal die Punkte diskutiert?
Also ich würde, vielleicht können wir ja vorher mal, ich würde denen auf jeden Fall vorher die Unterlagen zukommen lassen. Ich bin mir nicht ganz sicher mit dem Post-Implementation-Review, da müssten wir nochmal nachfragen, wie das überhaupt abläuft. Ich glaube nicht, dass das laufend jetzt erfolgt. Ich glaube, dass die nach einem gewissen Zeitraum hingehen und sagen, liebe Constituents, jetzt schickt uns bitte mal eure Probleme zum IFRIS 5. Wir können natürlich hingehen und sagen, wir machen das jetzt schon und bitte legt das in die Ablage und wenn das dann kommt, dann könnt ihr euch das ansehen. Vielleicht machen wir es so. Deswegen greife ich jetzt nochmal den Punkt auf. Ich glaube, wenn wir das alles so sehen, dann sollten wir die Dinge an den IASB-Staff schicken. Wir sollten aber nochmal, trotzdem meine ich, die Punkte kurz, wir müssen nicht im Einzelnen durchgehen. Jeder hat es sich ja angeguckt. Vielleicht noch zwei oder drei rausstellen, wo wir sagen, das sind jetzt aber ganz wesentliche Dinge, wenn wir etwas finden, das hat möglicherweise nicht Zeit bis zum Post-Implementation-Review. Und da würden wir euch bitten, nochmal zu überlegen, ob wir das nicht im Rahmen von AIP oder was auch immer, ich glaube auch keine Interpretation, wenn es ganz wesentliche Dinge gibt, dass wir die 17 nochmal durchgehen und sagen, hier habt ihr das und der Punkt der wäre vielleicht nochmal ein Thema für. Ja?
Das können wir ja in dem Anschreiben vorheben und sagen, alles zusammen und die beiden einzeln. Da habe ich dann, Entschuldigung, einen Punkt, der nicht drin ist, den ich aber noch bringen würde, obwohl ich der Meinung bin, dass das nur die einzige Lösung ist. Aber es ist ja bekannt, dass wir das im ADS international das Thema am Wickel haben. Und wir haben lange diskutiert, ich habe es mit Herrn Kleimanns auch mal diskutiert. Das ist der 518. Und zwar diese Bewertung vor der erstmaligen IFRS 5 Bewertung. Und die Frage war, was wollte der Board eigentlich damit erreichen? Das heißt, auf gut Deutsch, zwei Themenkreise. Sollte das nochmal so eine abschließende Bewertung sein? Also ich glaube, dass eine Bewertung zu diesem Zeitpunkt nach den sogenannten ASA-IFRS gemacht werden muss, ist unstrittig. Aber sollte es nochmal nach so, als ob das Unternehmen weitermachen würde mit diesen Assets oder Dispose Group? Oder soll es bereits, und das ist die Key Question, oder soll es bereits unter der Veräußerungsabsicht diese Bewertung nach den Other IFRS bereits gemacht werden? Dafür gibt es eine ganz wichtige Fundstelle und in diese Richtung gehen wir auch im ADS international. In, was hatte ich denn geschrieben, 3621, glaube ich. Es steht dann was über die Cashflows, auch ganz allein im 3621 bei Wertminderung, dass im Grunde der wesentliche Cashflow nur noch aus der Veräußerung kommt, obwohl das gar nichts mit IFRS 5 zu tun hat. Ja. Und man von daher praktisch im Regelfall, so ungefähr steht es drin, sowieso auf dem Fair Value geht. Das Witzige ist dann nur wieder, gegenüber der ersten Meinung, dass dann meist oder häufig kommt es nicht zu besonderen Bewertungsunterschieden, ja, weil ich in beiden Fällen, in dem einen den Fair Value, in dem anderen Fair Value das Cost of Sale und so weiter haben. Also, ich wollte es nur mal hier kurz im Rig dargestellt haben, weil dieser Paragraph meines Erachtens so gar nicht, oder die Intention des Boards, was er eigentlich wollte, so gar nicht klar ist, warum das eigentlich nochmal gemacht wird. Wenn man dann über 36 bei Wertminderung sowieso eigentlich dann die Veräußerungsabsicht unterstellt. Und der zweite Punkt, der auch von Kollegen aus dem Bearbeitungskreis gemacht wurde, ist ein Thema der CGU dann, wie das erst nach der damaligen CGU gemacht werden würde, wenn ich wieder gleiche Verhältnisse unterstelle. Und nachher gehe ich aber bei, eine Sekunde später gehe ich auf IFRS 5 Bewertung und bin auf einmal in einer ganz anderen Zusammensetzung. Also das ist ein Thema, ich wollte es mal genannt haben, ich habe auch gesagt, wie wir uns dazu entschieden haben, aber ich finde diesen 18er sehr merkwürdig.
Also jetzt nicht zu dem Punkt, da habe ich eine persönliche Meinung dazu, ich sehe schon einen gewissen Sinn dazu, aber wir können die Frage ja stellen, wenn es da ja, Diversity nee, Bildung. Ich glaube, der Sinn und Zweck, dass ich es vorher einmal bewerte, ist die Trennung der, sagen Sie mal, normalen Wertbewertung von der, die sich ergibt ab dem Zeitpunkt, ab dem ich es in, als Held for Sale einhabe.
Aber
dann habe ich den 3621.
Dann müsste ich es aber stringenter aber durchziehen. Dann müsste ich auch wirklich unter dieser Going Concern und weiteren Annahme irgendwo arbeiten. Und das sind eben konzeptionell völlig klar, Objective auch klar, nur das sind so handwerkliche Dinge, wo man sieht, da ist der IAS 35 damals auch relativ schnell ersetzt worden durch den IFRS 5 hat nicht unbedingt zu einer Klarstellung oder einer besseren Variante geführt.
Aber Guido, diese Meinung hatte ich auch und ich muss sagen, ich habe mich wirklich nach langer Zeit gedreht, weil es gibt auch noch ein paar andere Probleme damit, aber diese Intention, dass ich das trenne, was vorher war, warum erwähnt er das an keiner Stelle, ja, dass das wirklich die Intention ist und dem widerspricht, und davon habe ich mich überzeugen lassen, das macht doch auch eigentlich gar keinen Sinn, für was diese Trennung? Wen interessiert es dann eigentlich noch, die Trennung?
Ja? Macht in dem Augenblick einen Sinn, wo ich auch in der Discontinued Operation bin. Weil dann die Frage ist, wo ich das zeige. Aber ansonsten bin ich komplett, wenn ich reine Asset Held for Sale bin, ist es, ich muss mir die Frage stellen, muss ich wirklich in zwei Schritten vorgehen? Oder kann ich nicht in einem Schritt direkt die fünf Anwendungen machen, weil es irgendwie selber
kein Fortschritt. Aber es würde, und das ist wieder das andere, und diese Auffassung habe ich vorher wirklich fast religiös vertreten, und bin nur durch den 3621 überzeugt worden, ja, wo unabhängig davon, ob IFRS 5 und so weiter, wenn das so ist, schreibt 36 oder geht 36 in die Richtung. Jetzt mal im Moment, kurz und gut, es geht darum, eine Fragestellung.
Ich meine, das können wir ja vielleicht reinschreiben und sagen, schafft den IFRS 5 ab, der 36 mit zwei weiteren Paragraphen hätte dasselbe erreicht, aber lassen wir es mal. Dann würde ich jetzt aber... Gut. Ich habe es etwas übersimplifiziert. Anlage 1, vielleicht nochmal, also wenn wir das so machen, gibt es Punkte aus den 17 und den, Jochen, den du gerade genannt hast, also 8 von den 18 Punkten, die wir jetzt hier vor uns liegen haben, oder hat, vielleicht hat jemand ja noch einen weiteren, wo wir sagen, der ist so wichtig und notwendig schnell zu lösen, dass wir den, also dass wir dann nicht warten können bis zum Post-Implementation. Gibt es da Punkte? Nee, keine Priorisierung, sondern jetzt wirklich nur, wir sagen ja, hier habt ihr mal eine Liste von Sachen, die solltet ihr euch im Post-Implementation-Review ansehen. Wir wollten aber im Anschreiben sagen, hier gibt es aber den und den Punkt, der hat, die haben keine Zeit bis dahin. Also Priorisierung heißt, ich kann natürlich auch innerhalb der Dinge priorisieren und trotzdem alle in Post-Implementation. Okay.
Aber ehrlich gesagt, im Kopf gleich daran habe, dass ich mir vorstellen könnte, ob das wirklich ein wesentlicher Anwendungsfall in der Praxis ist. Das würde ich zusammen kombinieren.
Ich persönlich halte keinen von den 17 für so brennend, dass er nicht warten könnte. Wenn ich aber gefragt würde, wer mein Top Number One ist, dann wäre es Punkt Nummer 10. Ist ein Klassiker der Fragestellung, ob ich jetzt konsolidieren oder nicht konsolidieren soll, ist vielleicht der Klassiker besonders in Deutschland, weil wir eine HFA-Stellungnahme dazu haben, die eine besondere Vorgehensweise vorschlägt, die nicht unbedingt mit dem übereinstimmt, was man sonst in der internationalen Literatur vorfindet, ist eine Darstellungsfrage, aber aus denjenigen Punkten würde ich das als den wichtigsten ansehen.
Okay, nochmal, es geht jetzt nicht darum, ob man der gleichen Meinung ist oder was, weil ich glaube, der Punkt 10, da ist die Meinung ziemlich klar. Ich weiß.
Auch wenn ich eine andere Meinung habe, ist es trotzdem der Punkt, wenn ich da... Aber auf der anderen Seite, ich habe so zwei, drei, wo ich ein Fragezeichen dran gemacht habe, das würde ich gerne in dem Schritt danach dann mal klären, weil ich habe zum Teil nicht verstanden, wo das Problem herkommt. Also insofern finde ich, ich würde es jetzt nicht scratchen, ich finde es richtig, erstmal sich auf die Wichtigen zu konzentrieren, aber ich würde in dem Schritt zwei danach gerne vielleicht das eine oder andere nochmal diskutieren, damit ich die Ratio besser verstehe.
Also ich mache auch mal, ich habe jetzt alle mir durchgesehen und ich sage jetzt, da ist auch keiner, wo ich sage, das muss jetzt innerhalb des nächsten Jahres oder so gelöst werden. Ich glaube, die haben alle Zeit bis zum Post-Implementation. Ich habe jetzt keinen Punkt, den ich daraus habe. Wenn wir uns unbedingt auf eins einigen, dann wäre es das, was Herr Rhein auch schon gesagt hat, nämlich die Frage, wo sich Konsolidierungsmaßnahmen, Forderungen verbinde ich, das ist der Zehner. Ich kann mir auch überlegen, Aufwärts in der Ertragskonsolidierung. Ich glaube, das ist der Fall, wenn ich ihn richtig verstanden habe, 14. Da kann ich auch nochmal überlegen, also diese Dinge.
Ich finde ihn jetzt nicht mehr, aber aus der Erinnerung, Herr Kleimann, vielleicht können Sie ja... Wir haben ja das mit dem Statuswechsel, ne, was der Board mittlerweile geregelt hat. Und dann haben wir aber irgendwo einen Punkt gehabt, wo da nochmal eine Frage ist, ob der hier auch der... Bitte?
2, 3 und 4.
Ja, okay. Also ich fand diese Fragen, ja, das ist jetzt schwierig zu sagen, interessant zumindest oder eine größere Bedeutung, ob das dann gilt, weil es im Zusammenhang war mit 5, 6... diese Regelung überwiegend durch Veräußerung und nicht mehr durch Nutzung. Weil das ist ja sowieso jetzt schon verwässert, dieser 5-6, durch all die Thematiken Statuswechsel. Deswegen fand ich die noch irgendwo besonders interessant. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ob der jetzt drängend ist.
Da gibt es ja eigentlich schon jetzt Regelungen vom Board, einmal bei Kontrollverlust ja, bei den anderen hat das Board gesagt nein, das war ja schon im AIP der Vorschlag, wenn ich Significant Influence verliere oder Joint Control, hat das Board zurückgezogen, gesagt nein, das sind andere Dinge, also eigentlich sind die auch schon geregelt. Ich glaube, die müssen wir gar nicht mehr.
Ja, na, dann sollten sie auch nicht mehr rein.
Gibt es aus Sicht des Enforcements?
Nein, erklär mir, ich habe jetzt nur gerade über den Tisch geguckt.
Es ist noch nicht offiziell, das Board hat es nur aus dem AIP rausgenommen. Die haben gesagt, wir wollten es eigentlich ursprünglich regeln, dass das auch Fünferfälle sind. IFRS 5er hat dann aber gesagt, nein, da sind sie nicht. Ja. Man will aber, glaube ich, noch im Rahmen des neuen Joint Operation, wie der neue Standard da heißt, da will man es nochmal klar machen. Also es ist eigentlich schon geklärt. Ja.
Gibt es aus Sicht des Enforcement da besonders kontrovers diskutierte Fragen?
Also ich habe den Eindruck, dass wir jetzt keinen Punkt hätten.
Der 13. würde ich jetzt persönlich noch eine gewisse Bedeutung geben, aber ich würde auch sagen, es sind der IFRS ist, ist geprägt durch so viele Unklarheiten insgesamt.
So, den 13. habe ich nicht verstanden.
Ah.
Und zwar deshalb, weil ich mich gefragt habe, wie kann es denn sein, dass eine Beteiligung an einem assoziierten Unternehmen gleichzeitig ein Segment ist? So habe ich die Frage zumindest verstanden. Ja, aber ein Segment bin ich ja nur, wenn ich die Discrete Financial Information habe. Das hieß ja, ich müsste dann im Rahmen der Segmentberichterstattung alle Daten geben. Und ich würde nicht nur meine Investmentline oder meine Bilanzline geben. Deswegen, ich kenne es eigentlich nicht, dass ich ein... Also wenn ich jetzt ein bedeutendes Equity-Investment habe, dass dieses Equity-Investment insgesamt als Business fungiert mit den Discrete Financial Information, dass ich im Sinne der Segmentberichterstattung das als gesondertes Segment darstelle. Man steht, verändert sich, wenn ein Teil abgeht und dann unverändert ein berichtspflichtiges Segment darstellt.
Da gibt es doch Praxisfälle genug. Siemens Nokia zum Beispiel. Man gibt einen Geschäftsbereich ab, beteiligt den anderen zur Hälfte dran. Und das ist ein abgegrenzter Bereich, der ist ein berichtspflichtiges Segment.
NSN ist kein berichtspflichtiges Segment. Es geht in die Equity Investments ein, aber ist nicht als solches eigenständig berichtspflichtig.
Aber Herr Heim, wenn wir im IFRS 8 sind, da steht ja nicht drin, ich muss Umsatzerlöse und so weiter zeigen von dem assoziierten Unternehmen. Wer weiß, was da dem CDO mitgeteilt wird. Also ich glaube schon,
ja, aber wenn ich vorne reingehe in die Definition eines Operating Segment, dann muss ich die Discrete Financial, ich habe das jetzt nicht vorne, aber ich muss diese Discrete Financial Information haben, ich muss dieses Monitoren, ich muss die Finanzdaten zu Steuerungsgrößen verwenden. Und die Frage ist, reicht es aus, wenn ich im Sinne einer Equity-Bewertung nur diese beiden Line-Items habe? Und normalerweise würde man zu dem Ergebnis kommen, für ein einzelnes Ad-Equity-Investment ist das relativ schwierig, dass dieses die Discrete Financial Information
sind. Sie werden intern, extern werden sie nur die berichten, intern werden sie aber, wenn sie Significant Influence haben, mehr haben als nur das Ergebnis. Sonst glaube ich nicht, dass Siemens zum Beispiel bei dem einen Fall nur die beiden Zahlen hat.
Aber dann,
also intern werden sie die schon haben.
Jetzt sind wir wieder in der Situation, nehmen wir mal an, es sei dieses eine Segment an der Stelle nur und dieses eine Investment, dann würde ich ja über Management Approach plötzlich diese Daten offenlegen müssen. Das heißt, deswegen bin ich ja in der Situation drin, dass ich im Regelfall verschiedene Assoziierte zusammenfasse und jetzt ist Siemens genannt worden, es gibt eine ganze Menge andere Gesellschaften, wo ich ja genauso drin bin, das sind ja gerade keine Segmente, das wird gegebenenfalls gesondert reported, aber es wird eben nicht als Segment im Sinne der Segmentberichterstattung dargestellt.
Gut, vielleicht sollten wir einfach den Fall nochmal von demjenigen, der das eingereicht hat, nochmal, dass wir das nochmal klären. Ich glaube nicht, dass es ein Widerspruch ist, aber ich sehe Ihren Punkt. Ich habe da auch anfangs ein bisschen nachgedacht. Aber das können wir ja nochmal klären, ob dieser Fall überhaupt auftreten kann. Ich schaue mich mal um. Ich habe den Eindruck, dass wir jetzt keinen Fall haben. Wir haben zwar jeder hat so einen gewissen Fall, den er als interessantesten empfindet. Ja, aber jetzt keiner von den Fällen, wo wir sagen, wir brauchen jetzt hier unbedingt eine Lösung im nächsten Jahr. Dann würde ich sagen, machen wir es so, wie wir es jetzt erstmal besprochen haben, dass wir vielleicht, das ist jetzt überwiegend Übersetzungsarbeit, habe ich den Eindruck, dass man das nochmal ein bisschen zusammenfasst, als Vorlage nochmal für die nächste Sitzung, das, was wir dann an den ISB-Staff schicken wollen. Und gut.
Aber auch zur Verständnisvariante, ich habe die Frage 1 nicht richtig verstanden. Das ist diejenige, wo ich sage, ich habe nur kurzfristige Vermögenswerte oder Bereiche in der Veräußerungsgruppe drin. Wenn ich jetzt nicht in der Discontinued Operation bin, sondern in Asset Held for Sale mit der Disposal Group, ist ja die Idee, etwas, was normalerweise langfristig ist, in den kurzfristigen Bereich von der Fristigkeit und der Darstellung darzustellen. Jetzt komme ich schon aus dem kurzfristigen Bereich und würde als Teil des kurzfristigen oder drunter dieses gesondert darstellen. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, diese Frage zu stellen. Ich würde es gerne besser verstehen können, was hinter der Frage steht, unabhängig davon, dass ich glaube, steht zwar nicht Long-Term, aber es sind ja... Also ich meine schon, dass wir eben in den Non-Current Assets sind, was den IFRS 5 angeht. Also ich hätte das Problem so nicht gesehen und ich würde es gerne besser verstehen.
Also ich würde sagen, das ist sehr, wenn Sie eine Disposal Group haben, in der nur Short-Term Also Working Capital irgendwo drin ist. Ich weiß nicht, ob man sich sowas vorstellen kann, aber okay.
Handelsgeschäft kann ich, ja.
Dann ist die Frage, dann sagt, ich glaube, also zumindest sagt der IFRS 5, was die Bewertungsvorschriften angeht, scheint es so zu sein, da muss mindestens ein langfristiger drin sein. Aber was die, so verstehe ich das, was die Ausweisvorschriften angeht, ist IFRS 5, da wird nicht Bezug genommen auf diese, dass zumindest ein langfristiger in der Disposo drin
sein. Kann ich vielleicht ergänzen, was hier, das ausgehend von der allgemeinen Definition der Abgangsgruppe heraus, ist denkbar, dass man auch nur über kurzfristige nachdenkt. Das heißt, basiert auf der Definition einer Abgangsgruppe. Da sieht man die Fragestellung. Während ansonsten wird ja gesagt, es müsste eigentlich immer ein langfristiger dabei.
Ganz klar, wir differenzieren Measurement und Disclosure Rules, überhaupt keine Frage. Nur die Ratio, dieses als Asset Held for Sale on the face gesondert darzustellen, ist ja die Idee zu sagen, da ist nicht etwas noch 12 Monate plus im Unternehmen, sondern geht kurzfristiger ab. Das ist ja der Informationsvorteil, Objective, was ich haben will. Im Kurzfristigen weiß ich sowieso schon, dass die Dinge in 12 Monaten nicht mehr da sind. Deswegen wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, die Frage zu stellen, ob ich außer im Bereich des Kurzfristigen nochmal eine Sondergruppe Asset Held for Sale bilden würde mit den weiteren Anforderungen, die an so eine Disposal Group zu stellen sind. Also das
ist aber eine andere Logik, aber wenn ich Quartalsberichte habe, ist das genauso relevant. Aber ich glaube, dieser Fall, wo Sie denken ja jetzt ökonomisch drüber dran, warum überhaupt, warum ist das ein Problem? Ich glaube, das Problem kommt rein aus der Formulierung von, was ist eine Abgangsgruppe im Vergleich zu, was sonst IFRS 5 sagt, dass er um langfristige dabei sein soll.
Ich glaube, die einzige Unterscheidung, die man da wirklich sehen kann, ist, dass ich auch bei einer Disposal Group eine Zusammenfassung der Assets und Liabilities, also nicht die beiden, aber die Disposal Group zusammenfasse. Da mögen Vorräte, sonstige Dinge rein, die packe ich zusammen und sage, das ist eigentlich keine Veräußerung von Vorräten im normalen Geschäftsverlauf, sondern ich verkaufe diese gesamte Gruppe in einem Schwung an einen Erwerber. Aber man kann sich sicherlich die Frage stellen, ist das so wichtig, dass, ja, war ja auch keiner der Punkte, die irgendjemand als Priorität drauf hat.